Noch was ganz kurz zu mir, denke ich mir. Ich bin von Friedrichshafen und jetzt kommt natürlich die Frage für manche, woher die Verbindung. Ursprünglich, aber wenn man es nicht hört, bin ich ein echter Elbler. Ich komme von Meschstetten, gebürtig unter Diegesheim und gehe dort in SV. Habe meine Ausbildung als Krankenpfleger in Baling gemacht und so kam es, dass ich dann auch in die Jugend von in Dötzeking von Weilstetten und daher kenne ich auch Elke und die habe ich irgendwann mal angehauen, wenn ich schon in Meschstetten predige, dann kann ich doch auch mal herkommen. So, ganz kurz zu mir. Ihr habt in der Zwischenzeit alle, die ihr eine Bibel habt, sie aufgeschlagen und ich gebe es ehrlich zu, ich weiß nicht, jeder hat eine dabei, deshalb, ich bin Lutheraner, habe ich den Bibeltext natürlich auch mit dabei, aber lest ruhig in eurer Bibel mit und hier dann nach Luther. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen, wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir, weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern, wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, zu dir sagt, Freund, rücke hinauf, dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern, wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. So viel zu unserem Text, der ist ein bisschen lang. Ich bekam die Zusicherung, ich muss nicht auf die Uhr gucken, ich werde es dennoch machen, dass ihr vielleicht doch nochmal kommt. Gut, Sabbat, da wird Jesus eingeladen. Wann beginnt eigentlich der Sabbat? Warum? Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wieso fängt der Tag am Vortag am Freitagabend an.
Bei der Schöpfung auch schon, immer Abend und Morgen.
Genau, die Tage werden so gezählt, als es wurde Abend und Morgen ein neuer Tag. Das heißt, das ist das, was die Juden übernommen haben. Das heißt, also bei ihnen fängt jeder Tag eigentlich am Vortag abends an, sobald die Sonne untergeht. Also der Sabbat, der Samstag, der geht quasi von unserem Tag aus gesehen, von Freitagabend bis Samstagabend. Wie gesagt, für die Juden ist das alles der Samstag. Und dadurch ist das natürlich ein bisschen kompliziert. Und der Sabbat fängt damit an, dass man sich in der Synagoge trifft. Also abends gibt es dann mehr oder weniger freiwillig dann einen Gottesdienst und nach dem Gottesdienst ein gemeinsames Essen. Und da werden auch Gäste eingeladen. Als meine Frau und ich Silberhochzeit hatten und wir dort runtergeflogen sind, dann sind wir auch bei einer jüdischen Familie eingeladen, von dem, der unsere Ferienwohnung vermietet hat. Der hat uns quasi bei denen eingeladen. Wir kannten sie nicht. Das waren Juden, also wirkliche Juden, hatten nichts mit Jesus am Hut. Wir sind also erst in die Synagoge und anschließend zum Essen eingeladen. War natürlich alles hebräisch oder ja, gut, aber es war echt schön. Und mir hat eins festgestellt, es wurde alles im Vorfeld vorbereitet. Also Tische gedeckt, Essen gekocht und so weiter. Man musste nur auftragen und die Gemeinschaft, die war wunderschön. Und so war das im Endeffekt hier vermutlich eben auch, dass sie vom Sabbat, von der Synagoge her kamen und der Oberste, wer immer das war, einer der Obersten der Pharisäer, hat Jesus eingeladen. Und einer der Obersten, das kann entweder bedeuten, er war vom Hohen Rat, also sprich von der religiösen und politischen Führerschaft von ganz Israel, oder der Synagogenvorsteher, also der Chef von der Synagoge. Auf jeden Fall, er war was Besonderes. Und was interessant ist, er hat Jesus zum Essen eingeladen. So nach dem Motto, und das ist auch das Thema für heute, herzlich willkommen. Sind wir? Ja, genau, ihr habt alle vier Punkte, das hat man eh schon gehabt. Gut, herzlich willkommen, dann lassen wir das so stehen. Ich habe vier Punkte und die gehen wir nach und nach durch. Wer ist es nicht? Herzlich willkommen. Dann der zweite Punkt, wer möchte es sein oder wer es sein möchte? Dritter Punkt, wer es sein soll? Und der vierte Punkt, wer es ist? Das steckt alles da drin. Also, Jesus kommt und wird eingeladen. Und unser ganzer Abschnitt, inklusive bis Vers 24, ist eine Begebenheit. Das heißt, ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Jesus wird eingeladen und er kommt und geht in das Haus hinein. Und direkt am Anfang begegnet ihm dieser wassersüchtige Mensch. Also die ersten sechs Verse finden gleich am Anfang statt. Danach setzen sich die Leute hin und es gibt ein Gewusel, wer wohin sitzt. Das sind dann die Verse 7 bis 11. Und dann ab 12 bis 14, da spricht dann Jesus direkt mit dem Hausvater. Vermutlich haben sie sich hingesetzt, dann hätte Jesus einen Ehrenplatz. Und die nächsten Verse, 15 bis 24, findet während dem Essen statt. Da hat einer eine Bemerkung, auf die Jesus ein Gleichnis erzählt. Das ist aber nicht dran, das könnt ihr heute Nachmittag oder heute Abend noch lesen, wie es dann weitergegangen ist. Schauen wir uns auf jeden Fall einmal den ersten Punkt an. Herzlich willkommen, wer es nicht ist. Und ich werde das so machen, dass ich den Text erstmal auslege, ganz kurz, um was geht's da eigentlich? Und dann das Zweite, was für eine Bedeutung hat es? Und ja, wir schauen uns also den ersten Teil noch einmal an. Jesus kommt in das Haus. Er ist eigentlich herzlich willkommen. Und doch steht im ersten Vers am Schluss, und sie belauerten ihn. Man kann anders übersetzen, sie kontrollierten ihn. Sie haben ihn ganz genau beobachtet. Im Grunde genommen ging es ihnen gar nicht um Jesus als Person, sondern sie wollten wissen, verhält er sich richtig oder verhält er sich falsch? Er war definitiv nicht willkommen. Und jetzt ist die Frage, es gibt noch jemand, der nicht willkommen war. Und das ist wohl der Wassersüchtige. Dieser Wassersüchtige, man nimmt an, dass er Aszitis hat. Das bedeutet, dass er aufgequollene Hände hat, also ödematäische, geschwollene Hände, geschwollene Füße. Das hängt vermutlich mit einer Herzkrankheit zusammen, sprich, dass das Herz nicht mehr stark genug ist, das Blut richtig durch den Körper zu pumpen, und dann setzt sich einfach, Blut besteht ja mitunter auch aus Wasser, setzt sich diese Flüssigkeit in der Haut fest, und dementsprechend wird er ein Herzproblem haben, wahrscheinlich. Lukas ist der Einzige, der sowas schreibt, der war natürlich auch von Beruf Arzt. Bei diesen Wassersüchtigen sind zwei Fragen offen, die werden wir nicht beantworten können. Erstens, war der eingeladen oder ist er einfach so gekommen? Die zweite Frage, oder wo offen ist, nachdem Jesus ihn geheilt hat, schickt er ihn fort. Also ich habe jetzt keine Ahnung, warum und weshalb, es ist einfach so. Aber definitiv, man kann klar und deutlich sagen, diese beiden waren, zumindest Jesus, eingeladen, aber im Endeffekt nicht wirklich willkommen. Und dann passiert es, Jesus sieht das, da ist dieser Wassersüchtige, und jetzt spricht er zu den Gesetzeslehrern und zu den Pharisäern. Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Jetzt muss man sich Folgendes vor Augen halten. Die Evangelien berichten insgesamt von 7 verschiedenen Heilungen an einem Sabbat. Und mindestens 5 von diesen Heilungen haben schon stattgefunden. Das bedeutet, das, was jetzt kommt, war eine reine Provokation. Sie wussten, Jesus wird anbeißen. Und meistens war es immer so, Jesus heilt und dann kommen die Pharisäer und sagen, hallo, nicht am Sabbat heilen. Und jetzt macht Jesus das andersrum. So nach dem Motto, ihr habt es ja schon 4 oder 5 Mal erlebt, was ich mache. Jetzt frage ich euch, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Und für die Pharisäer und für die Schriftgelehrten bzw. Gesetzeslehrer war das schwierig, weil in ihren religiösen Schriften steht eigentlich drin, dass nur einer, der eine Beziehung zum lebendigen Gott hat, heilen kann. Wenn sie sagen nein und Jesus heilt ihn, wie stehen die da? Was machen sie? Sie schweigen. Und dann kommt einfach diese schöne, hier heißt es dann, Jesus heilte ihn und ließ ihn gehen. Im Griechischen steht dieses, für dieses Wort heilen, das Wort Therapeo. Und da steckt das Wort Therapie dahinter. Und was für mich eigentlich faszinierend ist, in diesem griechischen Wort steckt das Wort dienen dahinter. Das heißt, Jesus macht es nicht einfach so aus Jux und Tollerei, sondern er will den Menschen helfen und dienen. Und wenn Jesus uns, und ich rede jetzt auch Thema Sünde, von der Sünde heilt, dann möchte er uns dienen. Ja, und dann schickt er ihn weg und dann fragt Jesus die Leute, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochs in den Brunnen fällt und der ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Brunnen ist nicht so wie wir, da ist also so ein Mauerwerk hochgezogen, sondern es wird einfach ein Loch gegraben und ein Deckel drauf. Das bedeutet also, wenn man vergisst, den Deckel raufzumachen, dann kann das sehr wohl passieren, dass ein unachtsames Kind oder ein Tier in diesen Brunnen hineinfällt. Also von dem her, ja, und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Was sollen sie auch sagen? Unser Part. Jetzt haben wir das ersten Teil theologisch hinter uns und jetzt schauen wir uns mal an, was hat es uns zu sagen. Wir sind eine Gemeinde, die sagt, ich denke, ihr seht es ja auch so, dass bei uns alle herzlich willkommen sind. Und wenn ich jetzt den Markus frage, Markus, stehst du wirklich dahinter? Bist du der Ansicht, dass alle Menschen hier herzlich willkommen sind? Dann wird er mir ja sagen. Und ganz ehrlich, ich werde es ihm glauben. Und jetzt schauen wir uns die Realität an. Die Realität ist manchmal so, dass unser Herz nicht immer mitspielt. Ich bringe euch einfach Beispiele, die ich auch erlebt habe. Es gibt Kriterien, wo wir ganz ehrlich achten müssen. Das erste ist ganz dick und fett, Sympathie und Antipathie. Ich habe das auch schon erlebt im Jugendbund, wo Leute kamen, die passten uns einfach nicht. Natürlich sind sie herzlich willkommen. Jeden Samstagabend um 7:30. Aber spricht halt keiner mit ihnen. Versteht ihr? Man, irgendwie passen sie scheint's nicht zu uns. Das zweite, außer Sympathie, ihr könnt auch mal überlegen, wie es hier bei euch in eurem Herzen aussieht. Also muss jetzt persönlich werden, in deinem Herzen, weil es müsst ihr ja selber anschauen. Was auch manchmal eine Rolle spielt, ist tatsächlich auch die soziale Schicht. Und es gibt hier zweierlei. Also ich sage jetzt nicht nur die unterste Schicht sind, sondern ich habe das auch schon mal erlebt. Da kam einer, der Professor Doktor war und hochgeschwollen geredet hat und der mir gegenüber auch zum Ausdruck gebracht hat, was er eigentlich von mir denkt. Wie gehe ich damit um? Herzlich willkommen. Aber ganz ehrlich, will ich den in der Gemeinde haben? Ich führe das alles nur an und die Gedanken müsst ihr euch machen. Thema unterschiedliche Ansichten. Ich bringe es immer wieder, weil das leider ein trauriges Beispiel ist. Corona hat mir das auch in unserer Gemeinde gezeigt. Unterschiedliche Ansichten und man bleibt weg. Herzlich willkommen. Aber wenn die so ticken, nein. Oder andersrum, wenn der so tickt, dann nein. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns gab es nicht. Ich war froh drum. Aber ich habe gehört, dass es Familien gab, gläubige Familien, die auseinandergegangen sind wegen dem Thema. Herzlich willkommen. Oder dass jemand an mir schuldig geworden ist. Oder dass ich enttäuscht worden bin von jemand. Und jetzt sagen, herzlich willkommen. Das ist nicht in meiner Gemeinde passiert, aber ich kenne die Betroffenen. Da war das so, dass das war eine Familie, die hat ihre Mädchen einem Ehepaar anvertraut. Es gab keine sexuelle jetzt Handlungen, aber er hat sich immer wieder vor dem Mädchen ausgezogen. Und als das rauskam, gab es letztendlich kein klärendes Gespräch. Sowas darf nicht in der christlichen Gemeinde vorkommen. Und dann mussten eigentlich diejenigen, die betroffen waren, die Familie, letztendlich die Gemeinde verlassen. Ich mache es kurz. Herzlich willkommen. Was passierte, später kam, haben wir das mitgekriegt, dieser eine Mann wollte zu uns kommen, das Ehepaar, und dann haben wir klar und deutlich gesagt, herzlich willkommen, wenn Buße getan wird, wenn bereinigt worden ist, wurde nie, und dann hatte er noch eine falsche Lehre, und von dem haben wir gesagt, Gottesdienstbesuch, ja, Mitglied, nein, und er kam nie wieder. Das sind meine Beispiele. Und jetzt müsst ihr mal überlegen. Herzlich willkommen. Also ich glaube euch, dass jeder herzlich willkommen ist. Aber gibt es auch bei euch Punkte, wo ihr sagt, genau da habe ich meine Schwierigkeiten? Bei dem Thema Sympathie, Antipathie. Vielleicht bei dem Thema schuldig geworden, dass jemand an mir schuldig geworden ist. Dass ich Enttäuschung von jemandem erlebt habe. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, unterschiedliche Ansichten, vor allem Theologie und bei Kleinigkeiten, was eigentlich gar nicht sein müsste, da habe ich zu kämpfen. Wie gehen wir damit um? Ich sage es ganz ehrlich, wir können uns nur verändern lassen von Jesus. Wir müssen, und das ist das, was ich immer wieder erlebt habe, das vor Jesus bringen. Als ich meine erste Jugendstelle angetreten habe als Jugendreferent in Mühlacker, da gab es auch einen, der war mir unsympathisch, der war IQ-mäßig ganz weit unten und er war eine Nervensäge. So, was macht man da? Ich habe eins gelernt, segnen. Bitte Gott für diese Person. Und das war das, was ich regelmäßig gemacht habe. Herr, segne Christian, heißt er, segne Christian. Und jetzt, das ist das Wichtigste. Gott hat verändert, aber nicht ihn, sondern mich. Und das war dann so, der hat mich immer zwischen 11 und 1 Uhr abends angerufen, meistens, wenn er nach der Schicht heimkam und ihm das langweilig war. Aber ich habe es ihm dann zugestanden und als ich meine liebe Frau kennengelernt habe, habe ich gesagt, er darf. Wenn der abends um 12 oder um 12:30 anruft, dann geh mal ans Telefon und der wird nicht abgewimmelt. Als wir Kinder hatten, er hat sich dann tatsächlich bekehrt, kam auch in die Gemeinde Und als wir dann Kinder hatten, habe ich gesagt, und meine Frau war sofort einverstanden, den möchten wir gerne als Pate. Also wir haben keine Kindertaufe, sage ich ganz ehrlich. Also unsere Kinder sind nicht getauft, entschuldigen, wenn ich das so offen sage. Aber wir wollten trotzdem ihn als Pate haben. Wenn unsere Kinder mal gläubig werden und sie getauft werden, dann darf er mit dabei. Er hat geweint vor Freude, weil er sowas nicht erlebt hat. Gott hat Veränderung geschenkt. Und um das geht's mir. Herzlich willkommen bei diesem Thema. Aber wer ist es nicht? Und dann geht es mir darum, beten wir einfach für Personen. Und wenn irgendeine jetzt kommt von Weilstätten, der Stadt bekannt ist, und jeder denkt, Scheibenhonig, den bräuchten wir gerade nicht, dann betet für ihn. Es sollen wirklich alle herzlich willkommen sein. Der zweite Punkt, wer es gern sein möchte, da lese ich nochmal die Verse 7 bis 10. Er sagte aber ein Gleichnis zu den Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesen. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setze dich unten an. Damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, zu dir sagt: Freund, rücke hinauf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir am Tisch sitzen. Nachdem der Gesunde also heimgegangen ist, Jesus diesen Gelehrten die Frage gestellt hat, da geht es ans Hinsetzen. Jetzt ist die Frage, wo setzen wir uns hin? Es geht hier um eine Hochzeit, das haben wir heute klug gelöst. Es gibt heute Namenskärtchen, dann gibt es keine Streitereien mehr. Aber damals war schon die Frage, wo sitzt man? Und jetzt ist eben nicht so, dass man jetzt eben wusste, heute kommen 7 Leute, die ersten 7 Plätze sind reserviert. Sondern da war es einfach so, früher gab es auch so die sogenannten Dorfhochzeiten, was es sowas noch gibt, wo man einfach gefeiert hat und man dann einfach auch dazu sitzen konnte. Wer kommt? So, und jetzt ist einfach so, da komme ich jetzt als Gast, wo setze ich mich hin? Ganz vorne ist ja klar, da sitzen die eingeladen haben. Aber die Ehrenplätze, wie viel sind das eigentlich? 5, 7, 9, 12, 15? Dass man sich natürlich nicht ganz vorne hinhockte, war ja klar, weil man wusste, es gibt Ehrenplätze. Aber man setzt sich dann doch ein bisschen weiter vorne, so nach dem Motto, ich will zeigen, dass ich dazugehöre. Ob so ist oder nicht, spielt keine Rolle, aber es wird gemacht. Und jetzt ist es so, wer ist Ehrengast? Natürlich besondere Familiengäste. Dann eben die Leute aus der Politik oder reiche Leute, sprich auch bekannte Menschen. Und dann eben auch die Pharisäer, die Theologen. Das war, glaube ich, früher auch so, vor 100 oder 200 Jahren. So der Pfarrer, der Lehrer und der Bürgermeister, die waren immer eingeladen und die saßen immer vorne. Das war hier auch der Fall. Und jetzt kommt das Besondere. Die waren so ehrenkäsig. Die kamen definitiv zu spät. Sie wollen ja gesehen werden. Versteht ihr, wenn sie als erstes kommen und hinhocken, sehen sie doch keiner. Also kommen sie grundsätzlich zu spät, wo jeder sie sieht. Also man setzt sich hin und jetzt trudeln nach und nach die Ehrengäste ein. Und dann füllen sich die Reihen. Und plötzlich kommt ein Ehrengast und alles ist voll. Dann muss eben einer weichen, der da nicht dazugehört. Und die kommen ja als Letztes. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Alle Plätze voll, außer die hinteren. Und dementsprechend ist das, was Jesus sagt, was passieren muss, setz dich nach hinten, letzter Platz, der ist deiner. Und jetzt sagt Jesus, dass das nicht der Fall ist, mach's anders. Hock du dich hinten hin. Und wenn vorne was frei ist und es kommt einer, dann sagt der Hausherr: Freund, rücke hinauf. Interessanterweise ist, was Jesus hier sagt. Zu dem einen sagt er quasi: Weiche, hau ab, ohne Bezeichnung. Hier: Freund. Was lernen wir von dieser Situation für uns? Wie sieht es heute in der Gemeinde aus? Sind wir ehrenkäsig? Nein, natürlich nicht. Wenn wir was machen, machen wir es für den Herrn. Mein lieber Freund und Bruder Andi, der ist auch Prediger, und der hatte mal gepredigt in seiner Gemeinde und der hatte eine liebe Frau, die regelmäßig den Blumenschmuck gemacht hat. Hier ist gut, hier mache ich nichts falsch. Die regelmäßig den Blumenschmuck hergerichtet hat, immer für den Herrn. So Tisch und immer neue Blumen. Und mein Freund Andi ist genauso wie ich. Wir sehen das einfach nicht. So, und dann hat er halt gedankt, Kinderstunde, Musik und allen möglichen gedankt, aber die Blumenfrau vergessen. Die kam plötzlich nicht mehr. Nachdem sie 2-3 Wochen gefehlt hat, ging er hin und hat mit ihr gesprochen. Und dann kommt es raus. Sie haben mir nicht gedankt. Alle bedankt, aber meine Blumen vergessen. Natürlich hat er sich entschuldigt und sie kam wieder. Aber jetzt schauen wir mal in unsere Herzen hinein. Machen wir alles wirklich für den Herrn? Wollen wir nicht auch geehrt werden? Ich denke, es gibt Leute, die sagen, dass man als Gläubige sich nicht wertschätzen darf, sondern alles muss vom Herrn kommen. Das sehe ich nicht so. Wir Menschen, wir brauchen auch Anerkennung. Definitiv. Ich freue mich, wenn meine Frau sagt, sie hat mich lieb. Und nicht sagt, das reicht, wenn Jesus dich lieb hat und dir das zeigt. Versteht ihr? Ich brauche das, gell? Und ihr natürlich auch. Aber ich bin nicht auf das versessen. Wenn meine Frau, ich muss es eher andersrum machen, weil das ist die Realität, wenn ich das immer wieder vergesse, meiner Frau zu sagen, wie sehr ich sie lieb habe, meiner Frau passiert es seltener, dann bin ich dankbar, dass sie mir das nicht nachträgt. Dann bin ich dankbar, dass sie nicht versessen ist und zu sagen, hallo Klaus, ich bräuchte wieder einen Blumenstrauß oder eine Tafel Schokolade, sondern dass sie mit dem zufrieden ist, wenn ihr Mann tatsächlich dran denkt. Was für eine liebe Frau habe ich. Aber jetzt ist die Frage eben, wo jeder sich selber stellen darf. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Ehrenkäsig, ja oder nein? Natürlich sind wir es nicht. Aber schauen wir wieder mal in unser Herz. Und dann sagen, Herr Jesus, schenk mir Demut. Schenk mir wirklich Demut dem anderen gegenüber. Und die demütigste Person, die es überhaupt gibt, das war Jesus. In seiner Demut waren Gehorsam bis zum Tod. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Bis zum Tod am Kreuz. Er ging den untersten Weg. Er hat sich schlagen lassen. Ich weiß nicht, wer den Film The Passion Christi kennt, also die Passion Christi vor 15, 20 Jahren. Man kann jetzt über das Ganze denken, wie man will. Aber was die Realität war, war wirklich die Kreuzigungsszene, beziehungsweise da, wo Jesus auch ausgepeitscht worden ist. Ich habe das nie so realisiert, als Jesus verhört worden ist. Da schlägt ihn einer der Pharisäer mit der Faust ins Gesicht, und zwar richtig. Er dachte, so ein Schmarrn, das ist jetzt typisch Film. Und tatsächlich, in den Evangelien steht es drin. Und er hat sich nicht gewehrt. Er hat gebeten zu Gott, Herr, nimm diesen Kelch von mir. Aber wenn ich den Weg gehen soll, den untersten Weg, dann gehe ich ihn. Er ging ihn bis zum Schluss. Und jetzt können wir weitermachen, die ganze Passionsgeschichte. Jesus hätte Hunderttausende von Engeln, Millionen von Engeln schicken können. Wobei zwei oder vielleicht sogar nur einer gereicht hätte gegen das römische und jüdische Lager. Aber er hat es nicht gemacht. Weil er wusste, das ist der Weg Gottes mit mir. Wisst ihr, wenn ihr einen Auftrag habt und wenn ihr eine Aufgabe habt, dann haben euch nicht Menschen hineingestellt, sondern, so wie du das vorhin gesagt hast, das fand ich ganz toll, wir suchen nicht Mitarbeiter, kommt also her, sondern wenn der Herr euch das aufzeigt. Versteht ihr? Und dann ist das genau die richtige Motivation. Und da muss Gott uns aber auch diese Motivation dann auch schenken, dass es bleibt, auch wenn ich nicht beachtet werde. Dritter Punkt, ich werde trotzdem nicht zu lang machen. Wer es sein sollte, Vers 12 bis 14. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte. Wenn du ein Mittag- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein. Dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Verbietet Jesu Geburtstag feiern, wo man die Freunde und die Verwandte einladen. Ich habe gehört, jemand hatte gestern Geburtstag, ich war jetzt nicht da. Aber falls sie gefeiert hat, wäre die Frage, wer war alles eingeladen? Waren da Krüppel dabei? Arme? Lahme? Blinde? Wann habt ihr das letzte Mal gefeiert? Euren 50., 30. oder 18., keine Ahnung. Wen habt ihr eingeladen? Nur die Freunde und die Verwandte. Sind wir ehrlich? Ist das verboten? Und ich sage, nein, natürlich nicht. Um was es hier bei Jesus geht, ist eigentlich die Motivation. Wenn wir feiern, ist das wieder ein Stück weit anders, wie wenn die Juden damals feiern. Feiern damals war die engste Gemeinschaft überhaupt. Also nicht nur fröhliches Beisammensein, sondern da wird wirklich alles geteilt. Und natürlich auch eine ganz wichtige Sache, ich will wieder eingeladen werden. Und deshalb, wenn ich einen guten Hausarzt habe, der mich ein bisschen kennt, lade ich meinen Hausarzt ein. In der Hoffnung, wenn der Geburtstag hat und mich einlädt, der lädt ja definitiv höhere Gestellte, bessere ein. Und dann bin ich auch mit dabei. Wow. Könnt ihr euch vorstellen, also geht auch hier wieder um die Ehre. Hier geht es um das Ganze. Also wir merken immer Ehre und Stolz. Und Jesus sagt hier, das darf nicht eure Motivation sein. Ich soll, hier geht es eben vom Motiv her, ich soll eigentlich beschenken und nicht mich selber beschenken. Und das ist, um was es eigentlich geht. Übertragen geht es darum, wie ist eigentlich meine Beziehung zu meinen Menschen? Bin ich egoistisch, der eigentlich fordert, also ich gebe, um zu bekommen? Oder habe ich wirklich ein offenes Herz? Alle sind eingeladen. Und wer es sein sollte, das sind eigentlich die, die niemand haben will. Und um das geht's. Jetzt bin ich wieder bei einer Geschichte in einem Jugendkreis, den ich erlebt habe, wo es auch darum ging, da kamen Jugendliche. Und mit denen wollten die Leute nichts zu tun haben. Die Außenstehenden. Und die sind auch herzlich aufgenommen worden, wie mein Freund Christian. Und das ist das, was sie fasziniert hat an dem Jugendkreis. Nicht die Bibelarbeiten, die haben doch gar nichts verstanden. Die Gebete, mit denen kann man nichts anfangen. Aber sie haben gesagt, wir sind geliebt. Und das ist das Erste, was eigentlich zählt. Ich bin geliebt. Und für mich, da komme ich dann nachher noch dazu, haben wir ein Riesenvorbild. Aber das machen wir dann nachher. Ihr wisst natürlich, wen ich meine. Alle die niemand haben will, die sind bei uns herzlich willkommen. Und da werde ich bitten, dass Gott mich und dass Gott uns hier verändert. Und dann letztendlich nicht nur die, die keiner haben will, sondern letztendlich, was sind es für Leute? Es sind alles Hilfsbedürftige. Ein Verkrüppelter, ein Armer, der ist angewiesen, dass jemand ihm was zum Essen gibt. Ein Verkrüppelter, der ist angewiesen, dass Leute ihn irgendwo hintragen. Lahme, ähnlich. Blinder brauchen Führer. Alles Leute, die Hilfe bedürfen. Wir leben in einer Zeit der Hoffnungslosigkeit, in einer Zeit, wo das so ist, dass Menschen Hilfe suchen, weil man nicht mehr fertig wird. mit dem Ganzen drumherum. Und wir haben die Lösung. Nicht in mir, aber in unserem Herrn. Ich war jetzt gestern, bevor ich hierher kam, war ich in Überling, ein paar Kilometer weiter weg. Da hat man einen Einsatz, einen Büchertisch auf dem Markt aufgestellt. Und es gab natürlich viele, viele Ablehnungen. Aber es gab auch Gespräche, wo man gemerkt hat, die Leute brauchen Hilfe. Sie werden nicht mit dem zurecht, wie es weitergeht. Die Inflation reicht mein Gehalt. Der Russlandkrieg, kommen die Russen nicht irgendwann doch noch zu uns? Wie geht es weiter? Leider kann ich nicht sagen, dass dann jetzt es sofort hieß, als ich auf Jesus hingewiesen habe, super, den brauchen wir. Wollten sie nicht haben. Aber das Angebot war da. Und ich mache euch Mut, vor allem euch junge Leute. Mit jungen Leuten kann man heute definitiv über den Glauben reden. Alles, was 50 aufwärts ist, oh, die sind stur und dickköpfig, weiß ich doch selber von mir. Aber ich schaffe im Seniorenheim. Also mit meinen Senioren über den Glauben zu reden, ach, ich verstehe es, es ist traurig, aber ich verstehe es. Jetzt sind sie 70, 90, 102 Jahre alt, haben auf ihre katholische oder sonstige Kirche quasi auf ihre Weltanschauung gebaut und jetzt kurz vorm Tod alles über Bord werfen, sollen sie das? Dumm, wenn sie es nicht machen, menschlich verständlich, aber sie wollen nicht. Aber ich sage immer, mit meinem jungen Gemüse, mit meinen jungen Mitarbeiterinnen, 17 bis 25, ich habe noch nicht einmal erlebt, nur bei einem Atheisten, aber noch nicht einmal erlebt, dass man nicht mit denen über den Glauben reden kann. Heute, die heutige Kultur, so wie man heute, ich sage mal, aufwächst, kann man über den Glauben reden. Und ich mache euch Mut, natürlich auch euch Älteren, gebt nicht auf, natürlich, aber letztendlich euch junge Schule, Arbeitsberuf, redet und ihr werdet feststellen, da zieht keiner ein Messer oder spuckt euch an. Falls doch, nehmt es vom Herrn an. Ich vom Herrn, natürlich. So. Vierter Punkt, und es geht mir nämlich jetzt um die Hilfsbedürftigen. Und jetzt geht es mir wieder total um euch. Hier möchte ich den Punkt nehmen, herzlich willkommen, wer ist es? Und da nehme ich jetzt den Vers 11 und tue ihm nur ein klein bisschen Gewalt an. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Es geht natürlich um die Ehre, aber um welche Ehre? Um die Ehre bei Gott? Mal ganz ehrlich, wenn ich mich in meinem Geschäft erniedrige und ich sag mal den ganzen niederen Dienst tue, habe ich auch schon erlebt, dann sagt keiner Klaus, toll, sondern endlich einer, wo es macht. Von wegen, da werde ich erhöht. Gibt es bestimmt auch. Aber es geht hier mir letztendlich um unseren Herrn Jesus. Und jetzt spreche ich zu allen, aber vor allem zu denjenigen, die noch nicht wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie heute sterben sollten. Also Markus, ich hoffe, das passt jetzt. Wenn du heute stirbst, jetzt, nachher, ich wünsche es ihm nicht, was passiert mit dir? So, wer diese Frage nicht so eindeutig und klar beantworten kann, den bitte ich jetzt besonders zuzuhören. Also für die, die es machen, hört zu, ob ihr das noch bestätigen könnt. Und für die, wo ich sagen, ich weiß nicht, ob ich da wirklich dazugehöre, da ist dieser Vers wichtig. Was hindert die Menschen daran, an Jesus zu glauben? Anders ausgedrückt, was hindert dich, wenn du jetzt noch nicht wirklich an Jesus glaubst, Ja zu Jesus zu sagen? Die Definition von Gott ist, nein, andersrum, die Definition von Liebe ist Gott. Wer hat denn die Liebe erschaffen? Niemand anderes als Gott. Und wenn wir das schaffen, uns zu lieben, ja, woher kommt es? Weil der Herr, weil Gott das uns ins Herz gegeben hat. Und Gott ist vollkommen. Und wenn er mir und uns die Liebe zueinander gibt, dann haben wir einen Gott, der die Liebe in Vollkommenheit ist. Er liebt dich mehr als alle anderen. Und deshalb möchte er, dass du zu ihm kommst, dass du sein Kind wirst, biblisch ausgedrückt. Sprich, Gott sagt, Ich möchte, dass dein Leben absolut gelingt. Nicht nach deinen Vorstellungen, und jetzt kommt's, sondern nach meinen Vorstellungen. Ich möchte, dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, ich habe nicht bereut, was ich die letzten Jahrzehnte gelebt habe. Wer kann das sagen? Ich gehe mit dem Herrn Jesus, egal wie er mich führt. Und jetzt sage ich euch, warum die Menschen nicht an Jesus glauben wollen. Jesus hat im Grunde genommen zwei Bezeichnungen. Die erste Bezeichnung ist der Heiland. Und den wollen alle haben. Die Schuld vergeben. All das Böse, all das Schlechte, was ich gemacht habe, mit einem Wisch durchgestrichen zu bekommen. Wer will das nicht? All mein Versagen. Ja. Aber dann sagt Jesus, jede Münze hat zwei Medaillen, das sage ich. Jede Münze hat zwei Seiten, so meine ich. Die zweite Seite heißt, außer Heiland bin ich auch dein Herr. Und jetzt kommt das Bibelzitat. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sind wir ganz ehrlich, das ist der Grund, warum manche hier in unserem Raum auch nicht an Jesus glauben wollen. Warum? Ich glaube nicht, dass Jesus einen guten Plan für mich hat. Ich weiß doch besser, um was es geht. Als ich im Krankenhaus in Balingen gearbeitet habe, das war 1988, da war ein wunderschönes, hübsches Mädchen. Damals sah ich noch anders aus. Ich meine auch jünger, also nicht nur so, aber auch anders aus. Und die hat sich tatsächlich in mich verliebt. Und ich mich in sie. Und was passiert? Wir haben uns getroffen. Und ich habe ihr klar gesagt, ich finde dich hübsch. Und ich würde wirklich gerne, aber es geht nur, wenn du an Jesus Christus glaubst. Boah, wisst ihr, wie schön mir das gefallen ist, vor allem als sie dann mir eine Absage erteilt hat. Ich wusste, sie mag mich und ich wusste, ich mag sie. Und jetzt taucht die Frage auf. Mein Gott ist gut mit mir. Ich sage immer noch, ich meine, jetzt tue ich sie nur noch idealisieren, weil es ja jetzt über 30 Jahre her ist. Aber ich würde sagen, wir würden super zueinander passen, von unserem Wesen her. Noch einmal, es sind so viele Jahre vergangen, vermutlich idealisiere ich. Hat Gott was falsch gemacht? Damals hat es mich viel Glauben gekostet, zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass es richtig war. Jetzt im Nachhinein sage ich, es war richtig. Und deshalb, wenn ihr noch nicht sicher seid wegen Jesus, und ich wage zu behaupten, es geht weniger um die Frage der Schuld, denn die will und wird er euch vergeben, und ich denke, das wollt ihr auch, sondern es geht eher um die Frage der Demut. Gott, du kennst mein Leben besser wie ich. Du hast mich geschaffen. Ich vertraue dir in allem, egal wie du mich führst. Dann sind wir bei dem, wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Dann werden wir feststellen, dass Gott uns den besten Weg führt, den es überhaupt gibt. Als Jesus mit seinen Jüngern am Tag vor seiner Kreuzigung zusammenkommt, da fragt er sie, habt ihr jemals Mangel gehabt? Hey, die haben, wenn sie in Jerusalem waren, und die sind oft nach Jerusalem gewandert, im Garten Gethsemane geschlafen und Kopfkissen waren Stein. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Ich vermisse mein Kuscheltier und mein Kissen. Na, Kuscheltier nimmer, aber ich vermisse ein Kissen. Ein Stein als Kissen. Habt ihr jemals Mangel gehabt? Was war die Antwort? Nein. Wie viele Entbehrungen hatten sie? Aber sie sagen nein, weil sie eins wussten. Wir haben eigentlich das, was wir brauchten, einen Lebenssinn in Jesus gefunden. Und da kann Gott mich führen, wie er möchte. Wenn man Paulus fragen würde, am Ende seines Lebens, hat er bereut all das, was er getan hat? all das, was er mit Jesus erlebt hat, all die Wege, die Jesus ihn geführt hat, hätte er gesagt, nein. Les mal 2. Korinther 11, wie viel Furchtbares der erlebt hat. Aber das Beste, was uns passieren kann, ist, an Jesus zu glauben. Und deshalb, und das will ich trotzdem nochmal sagen, Gott, die Liebe in Person. Dann taucht natürlich die Frage auf, ja, wieso lässt er dann nicht 5 Grad sein? Wieso muss ich dann wirklich in allem Jesus gehorchen? Wieso die Sündenvergebung? Der kann mich doch dann aus Liebe in den Himmel lassen. Und ich sage euch eins, wenn es um das Thema Liebe geht, wird Jesus sagen, jawohl, aus Liebe würde ich dich sofort in den Himmel lassen. Aber du wirst es nicht überleben. Beispiel habt ihr auch schon mal gehört, in die Sonne zu schauen, wenn die Sonne mal wieder richtig scheint im Hochsommer. Und da mal 3, 5, 7, 20 Minuten in die Sonne schauen, wir werden blind. Und Jesus, Heiligkeit ist definitiv nichts anderes als ein reines Licht. Wir werden das nicht überleben können. Das heißt, wenn Jesus sagt, ich will natürlich, ich hätte keine Schwierigkeiten, aber meine Heiligkeit trennt euch von mir. Deshalb muss die Sünde weggenommen werden. Und deshalb kam Jesus auf die Welt. Und deshalb will Jesus mir alle meine Schuld vergeben. Er hat sie mir vergeben, aber er will es dir auch machen. Habt ihr das schon erlebt? Dann habt ihr schon mal, wie gesagt, die halbe Demütigung erreicht. Und dann machen wir ein Viertel, weil das andere ist eben doch ein bisschen mehr zu sagen, Herr Jesus, sei aber auch mein Herr. Sei derjenige, der Herr meines Lebens ist. Und wisst ihr, dann sagt Jesus zu dir, herzlich willkommen. Und das wünsche ich, dass alle, die nachher hier oder hier rausgehen, sagen, ich bin ein Kind Gottes. Wenn ich heute sterbe, geht es mir wie im Markus. Ich werde bei Jesus sein. Wer das nicht weiß, aber das gern erfahren möchte, erleben möchte, der kann auf mich, oder wenn er denkt, also mit dem will ich nichts zu tun haben, sucht euch Markus oder der Stefan oder Stefan raus oder wen ihr sonst kennt, von dem ihr wisst, der glaubt wirklich an Jesus. Was bedeutet es? Was muss ich tun? Aber nehmt es an, dass ihr selber sagt, ich bin herzlich willkommen bei Gott und lebe jetzt mit ihm. Und alle anderen lernen wir, dass die Menschen um uns herum alle herzlich willkommen sind bei uns. Amen. Ich mache so, dass ich bei uns daheim immer eine Zeit der Stille mache, wo jeder noch mit Gott beten kann. Das machen wir hier auch und ich würde dann mit Gebet abschließen. Herr Jesus, bei dir sind wir alle herzlich willkommen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass wir eben nichts bringen und leisten müssen. Mit all unserem Wesen, mit unserem Wesen, mit unserer Art, mit unserer Schuld, so wie wir sind, können wir zu dir kommen und sind angenommen und du reinigst uns und ja, du führst uns auch bis ans Ziel, einen Weg, der der Beste für uns ist. Und ich möchte bitten, so, dass wir genauso ein Vorbild auch, dich als Vorbild nehmen und es auch den anderen Menschen um uns herum erleben lassen. Ja, hier untereinander, aber auch den Menschen, denen wir in der Schule, im Beruf, im Alltag begegnen, dass sie spüren, Herr, sie sind bei uns herzlich willkommen, weil wir das durch dich erfahren haben. Schenk du uns deine Liebe zu ihnen. Herr, schenk du uns die Demut, die du hattest, dass wir das auch ausleben können. Danke, dass du jetzt auch mit uns gehst. Amen.